Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich darf euch herzliche Grüße aus der Gemeinde in Gießen mitbringen und ich möchte heute mich mit euch gemeinsam unter einen Abschnitt stellen aus dem Propheten Haggai Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Als ich das letzte Mal hier war, vor einem halben Jahr, haben wir uns Kapitel 1 gemeinsam angeschaut, aber weil es schon eine Weile her ist, möchte ich, bevor wir den Abschnitt lesen, erst noch mal eine kurze Zusammenfassung geben, in welcher Situation wir uns befinden, was in Kapitel 1 vorkam, bevor wir dann uns Kapitel 2, die ersten 9 Verse, anschauen. Und zwar befinden wir uns im Jahr 520 vor Christus. Das Volk Israel war einige Jahrzehnte vorher in die babylonische Gefangenschaft geführt worden. Und jetzt hatte der persische König, der zu dieser Zeit an der Macht war, gesagt, dass das Volk zurückkehren darf nach Jerusalem, nach Israel und die zerstörte Stadt Jerusalem mit dem Tempel wieder aufbauen darf. Und das haben dann auch einige der Juden getan und sie waren jetzt ungefähr 20 Jahre wieder dort. Und sie haben auch sofort damit begonnen, den Tempel wieder aufzubauen, aber ziemlich bald gab es Widerstände gegen den Tempelbau. Da kamen zum Beispiel die umliegenden Völker an, die haben gesagt, wir würden gerne mitbauen und nachdem sie das nicht durften, nachdem die Israeliten gesagt haben, nein, nur wir Gottesfürchtigen dürfen den Tempel bauen, haben die anderen Völker dann angefangen, diesen Tempelbau zu behindern. Und ziemlich schnell verloren die Israeliten die Lust am Bau und widmeten sich lieber erstmal ihren eigenen Häusern. Das war irgendwie einfacher. Aber Gott gefiel das nicht. Und er hatte in seiner Gnade ja das Volk zurückgeführt und jetzt kümmerten sie sich mehr um ihre eigenen Häuser als um das Haus Gottes, was da in Trümmern lag. Und so schickte Gott Ernteausfälle und eine Wirtschaftskrise. Und das Volk verstand zunächst nicht, warum geht es uns jetzt so wirtschaftlich so schlecht? Und dann berief Gott in diese Situation den Propheten Haggai. Und der Prophet Haggai, der erklärte jetzt dem Volk in dieser Krise, was das Problem war. Er sagte ihnen, euer Ungehorsam ist das Problem und er forderte sie dazu auf, den Tempel weiterzubauen. Und tatsächlich gehorchte das Volk. Und all das lesen wir in Kapitel 1. Und jetzt hören wir auf Kapitel 2, die Verse 1 bis 9, Gottes lebendiges Wort. Am 21. Tag des 7. Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Rede doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester, und zu dem Überrest des Volkes und sprich. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Aber nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du Hohepriester. Und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Heerscharen, noch einmal eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern. Und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, seit der ersten Predigt von Haggai, die wir in Kapitel 1 lesen, ist jetzt ungefähr ein Monat ins Land gegangen. Und die Israeliten fingen tatsächlich wieder an, den Tempel zu bauen. Jetzt könnte man ja sagen, wow, jetzt ist endlich alles gut. Aber das war es nicht. Der Bau ging weiter und irgendwie scheint es so zu sein, als wären die Israeliten nur so halb motiviert dabei. Ja, ihr kennt das vielleicht, man startet ein neues Projekt und die ersten Tage ist man noch so richtig motiviert dabei. Aber so mit der Zeit, wenn die Schwierigkeiten kommen, es langweilig wird, ist es irgendwann nur noch anstrengend. Und in den Wochen seit Haggais erster Predigt lagen außerdem viele Feiertage, viele jüdische Feiertage. Es war so ein bisschen wie Mai und Juni bei uns, wo ständig Feiertage kommen. Und deswegen wurde an vielen Tagen auch gar nicht gebaut, wenig ging voran. Und so machte sich schnell Frust breit. Und deswegen spricht Gott ein zweites Mal. Wir lesen das in den Versen 1 und 2. Wieder spricht Gott durch Haggai und wieder adressiert er die beiden Leiter des Volkes. Ja, da war auf der einen Seite Serubabel, das war der Statthalter, das heißt der Ersatzkönig. Und auf der anderen Seite der geistliche Leiter des Volkes, das war Jeschua, der hohe Priester. Aber dann spricht Gott auch das gesamte Volk an in Vers 2. Und auch diese Predigt ist wieder ungewöhnlich. Ja, das letzte Mal in Kapitel 1 hat Haggai keine Einleitung gebracht. Er ist einfach mit der Botschaft direkt ins Haus gefallen. Und dieses Mal macht er es genauso. Dieses Mal stellt er dem Volk und seinen Leitern eine Frage. Vers 3. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Was war das Problem? Als die Babylonier vor Jahrzehnten Jerusalem zerstört hatten, da war eben auch der Tempel zerstört worden. Und seitdem sind ungefähr 66 Jahre vergangen. Aber immer noch gab es Leute, die als kleine Kinder diesen alten Tempel gesehen hatten, die dann in die Gefangenschaft verschleppt wurden und die dann nach Jahrzehnten wiederkamen. Sie alle kannten noch den alten Tempel. Und jetzt sahen sie als alte Leute die Baufortschritte an dem neuen Tempel. Und obwohl noch nicht viel gebaut war, eine Sache konnte man jetzt schon sagen, dieser neue Tempel, der würde lang nicht so schön sein wie der alte. Es ist wie nichts in ihren Augen, lesen wir in Vers 3. Schon Jahre vorher, als sie gerade zurückgekehrt waren und den Grundstein zum neuen Tempel gelegt hatten, war der Frust bei den Älteren groß. Im Buch Esra lesen wir an einer Stelle in Kapitel 3, Vers 12, aber viele der alten Priester und Leviten und Familienhäupter, die den früheren Tempel gesehen hatten, die weinten laut, als der Grund für dieses Haus vor ihren Augen gelegt wurde. Ja, da war Enttäuschung da, da war Entmutigung da. Ja, wir bauen zwar was Neues, aber so gut wie das Alte wird es lang nicht. Deutschland im Jahr 2023. Vielleicht hast du manchmal folgende Gedanken. Das Christentum in unseren Breiten hat schon bessere Zeiten gesehen. Irgendwie entfernen sich die meisten Kirchen immer weiter von Gottes Wort. Die staatlichen Gesetze entfernen sich immer weiter von dem, was Gott gebietet. Der Wind für bekennende Christen wird rauer. Die wirtschaftliche Entwicklung stagniert, die grundlegenden Nahrungsmittel werden immer teurer, die Energieversorgung wird auch immer teurer. Und vielleicht denkst du dir auch manchmal, wir Christen sind so wenige und unsere Gemeinden sind so klein. Gemeindearbeit ist oft so mühsam und herausfordernd. Vor einigen Jahrhunderten, da war zwar nicht alles besser, aber immerhin begann ein kleiner Mönch, die Bibel zu predigen und das veränderte unseren ganzen Kontinent. Heute wirkt das, dass die Bibel einmal unsere Gesellschaft zutiefst geprägt hat, wie eine Botschaft aus einer anderen Zeit, von einem anderen Planeten. Wir als Gottes Volk sind wenige, schwach und viel weniger als früher, zumindest hier in unseren Breiten. Und wenn dir vielleicht manchmal solche Gedanken kommen, dann sind wir ganz, ganz ähnlich wie die Menschen zur Zeit von Haggai. Wir machen das, was wir machen sollen. Wir versuchen auch Gott gehorsam zu sein, aber wir sind oft entmutigt. Und Gott weiß das. Gott weiß das heute und er wusste das damals vor 2500 Jahren. Und deswegen besteht Haggais Predigt auch nicht nur aus Vers 3. Ja, ist der Tempel nicht nichts im Vergleich zu dem früheren Tempel? Das war ja die Frage. Sondern die Predigt geht weiter, Vers 4. Aber nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr. Und du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du hoher Priester. Und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Gott ermutigt das entmutigte Volk, das ganze Volk. Er sagt, ich bin bei euch. Und das Schöne ist, auch wenn sich die Entmutigung heute vielleicht ganz anders anfühlt oder ganz anders aussieht als damals, der Ermutiger in unseren Entmutigungen ist genau derselbe wie damals. Und so ist mein Thema für heute Ermutigung für Entmutigte. Gott ist bei uns. Wir wollen uns drei Dinge anschauen, wie Gott bei uns ist. Erstens durch sein verlässliches Wort, zweitens durch seinen mutmachenden Geist und drittens in seinem herrlichen Haus. Gott ist bei uns durch sein verlässliches Wort, mit seinem mutmachenden Geist und in seinem herrlichen Haus. Entmutigung, Frust, Sorgen und Ängste, das alles kennen nicht nur Christen. Das kennt jeder Mensch. Und deswegen hat auch unsere Kultur Wege gefunden, um Menschen zu ermutigen. Gibt es zum Beispiel das positive Denken. Ja, man sagt dann Leuten, die entmutigt sind, versucht doch einfach positiv zu bleiben. Denk einfach nicht an das Negative, fokussiere dich auf das Gute. Oder zweitens, glaub an dich selbst. Du schaffst das schon. In dir ist so viel Potenzial drin. Du wirst dich von den Umständen doch nicht aus der Bahn werfen lassen. Wenn das einer hinkriegt, dann du. Oder drittens, man diskutiert die Probleme einfach weg. Hey, ich weiß, du bist entmutigt, aber denk doch mal drüber nach. So schlimm ist es doch gar nicht. Oder man verweist einfach darauf, dass irgendwann alles gut wird. Ja, man hat dafür zwar nicht den geringsten Hinweis, aber man sagt sowas wie, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Solche Sprüche schaffen es dann auf Postkarten oder heutzutage auf Memes, aber das macht sie nicht besser und es macht sie vor allem nicht wahrer. Haggais Predigt ist anders. Das, was wir hier in Gottes Wort lesen, ist radikal anders. Er verweist nämlich die Israeliten weder auf ihre eigene Kraft, er fordert sie auch nicht auf, an sich selbst zu glauben oder grundlos optimistisch zu sein, er erinnert sie stattdessen an Gott. An den Gott, der bei uns ist. Das ist der Grund, der einzige Grund, warum wir ermutigt sein dürfen, selbst wenn die Umstände uns entmutigen. Haggais Ermutigung hat eine wirkliche, eine tragfähige Grundlage. Gott ist bei ihnen und deswegen können sie stark sein. Und die Frage ist nur, wie konkret ist Gott bei uns? Wir können ihn ja nicht sehen. Wie ist Gott also bei uns? Und darauf gibt uns Gottes Wort heute drei Antworten. Und die erste lautet, Gott ist bei uns durch sein verlässliches Wort. Vers 5. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll in eurer Mitte bleiben. Gott ist da, das ist die Botschaft von Vers 4 und jetzt Vers 5, durch sein Wort. Und dieses Wort ist absolut verlässlich. Es ist ja interessant, was Haggai hier nicht sagt. Er sagt in Vers 5 nicht, das Wort, das Kraft hat. Er sagt auch nicht, das Wort, das jetzt in euch wirkt. Nein, er erinnert sie an den Auszug aus Ägypten und an den Bund, den Gott mit ihnen gemacht hat. Und das verrät uns zwei Dinge über dieses Wort. Erstens, dieses Wort ist ein Wort, was nicht nur einfach etwas sagt, sondern etwas schafft. Wie meine ich das? Stellt euch vor, da ist ein Paar und die sind total verliebt und die wollen heiraten. Und sie schreiben sich Liebesbriefe und eines Tages heiraten sie dann tatsächlich. Und während der Hochzeit versprechen sie sich, gegenseitig treu zu bleiben und werden zu Mann und Frau erklärt. Die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen einem Liebesbrief und einem Trauversprechen? Der Liebesbrief sagt einfach nur, ich liebe dich. Das Versprechen vor dem Traualtar, das schafft und begründet einen Liebesbund. Das Problem vieler Christen heute ist, dass sie die Bibel lesen wie einen Liebesbrief Gottes an uns. Und das ist nicht falsch, aber das ist viel zu wenig. Das Wort Gottes sagt uns nicht nur, dass Gott uns liebt, es schafft den Liebesbund zwischen Gott und uns, genau wie ein Eheversprechen eine Ehe begründet. Ja, Vers 5 stellt die Ausleger häufig vor Probleme, schon die Übersetzer der Bibel, denn die Worte Wort und Bund sind hier in ganz enger Verbindung. Ja, es ist ein Wort, das den Bund schafft. Und der Inhalt des Bundes ist, Gott ist bei uns. Gott ist bei uns durch sein Wort. Und dieses Wort wiederum begründet den Bund, welcher wiederum bedeutet, dass Gott bei uns ist. Und zweitens, Haggai verweist uns hier auf den Auszug aus Ägypten. Das Volk kann sich nicht nur auf Gottes Wort verlassen, weil es überhaupt erst in der Bundesbeziehung mit Gott steht. Nein, die Leute sollen sich auch erinnern an die Zeit in der Wüste. Als Gott damals vor langer Zeit ihren Vorfahren versprochen hatte, sie ins verheißene Land zu führen. Ja, und auch während dieser Zeit, Jahrhunderte vorher, waren die Umstände dauerhaft entmutigend. Da gab es feindliche Ägypter und feindliche Amalekiter, es gab wenig Wasser, es gab nichts zu essen, es gab Gerichtsschläge Gottes und Rückschläge. Es gab lebensspendende Schlangen aus Bronze und ein todbringendes Kalb aus Gold. Aber durch all diese Widerstände, durch all die Sünde des Volkes hindurch, hat Gott sie aus Ägypten in das verheißene Land geführt. Und vielleicht denkst du dir jetzt, naja, also das mit Ägypten, das war ja schon damals, als Haggai hier predigte, 1000 Jahre her. Ja, also die Erinnerung der Leute dürfte daran doch ziemlich verblasst sein. Ja, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch weiß, was seine Vorfahren vor 1000 Jahren gemacht haben. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch weiß, wer seine Vorfahren vor 1000 Jahren waren. Aber an der Stelle wird das Datum wichtig, an dem Haggai diese Predigt hielt. Ja, all diese Predigten von Haggai sind ja immer genau datiert. Und hier haben wir den 21. Tag des 7. Monats. Und daran können wir sehen, dass es der letzte Tag von dem sogenannten Laubhüttenfest war. Und bei diesem Fest baute sich das ganze Volk solche Laubhütten, also Hütten aus Zweigen, um sich daran zu erinnern, dass sie einmal nicht in festen Häusern gewohnt haben, sondern unterwegs waren und sozusagen immer nur in vorübergehenden Hütten übernachtet haben. Und um sich daran zu erinnern, dass, obwohl sie keine festen Häuser hatten, Gott sie trotzdem versorgt hat. Und dieses Fest geht an diesem Tag, als Haggai diese Predigt hält, gerade zu Ende. Das heißt, alle im Volk haben ihre Laubhütte. Die Leute waren also gerade richtig drin in so einem, wir wandern durch die Wüste und leben dabei in Hüttenmodus. Und mitten in dieser Erfahrung, die das Volk Israel jedes Jahr aufs Neue machte, sagt Haggai ihnen, wisst ihr, diese Hütten, die ihr jetzt gebaut habt und in denen ihr heute Nacht übernachtet habt, die sind nicht einfach Deko für unser aktuelles Fest. Diese Hütten erinnern uns daran, wie verlässlich Gottes Wort ist. Er hat euren Vorfahren gesagt, ich führe euch durch die Wüste. Und er hat sie durch die Wüste geführt. Gott hat sich in der Vergangenheit als verlässlich erwiesen. Und deswegen ist es so ein Schatz, dass er mit seinem Wort mitten unter uns ist. Es ist das Wort, was sich in der Vergangenheit so oft als tragfähig erwiesen hat, als wirklich verlässlich. Und das Wort, was uns überhaupt erst in die Bundesbeziehung mit Gott gestellt hat. Gott ist bei seinem Volk durch sein verlässliches Wort und er ermutigt sie so. Und vielleicht denkst du dir jetzt, trotzdem war damals ja alles anders als heute. Schließlich hat Gott damals durch Haggai zu Haggai direkt gesprochen. Das heißt hier immer wieder in diesem Buch, da erging das Wort des Herrn an Haggai. Vielleicht denkst du dir, ich wüsste, dass Gott direkt bei mir ist, wenn ich da dabei gewesen wäre, wie Gott so direkt vom Himmel zu Haggai spricht. Tatsächlich hat Gott immer wieder direkt zu Leuten gesprochen, gerade im Alten Bund. Aber es war hier nicht so wie damals zum Beispiel am Berg Sinai. Am Berg Sinai hat Gott gesprochen und hat es gedonnert und geblitzt und gekracht und so weiter. Nein, die Leute haben hier, mit Ausnahme von Haggai, nicht Gottes Stimme gehört, sondern Haggais Stimme. Gott hat zu Haggai gesprochen und Haggai hat das weitergegeben. Und damit passierte aus Sicht der Leute genau das Gleiche, was jetzt gerade passiert. Als Prediger spreche ich zu euch, aber ich spreche die Worte Gottes. Ich rede nicht in meiner eigenen Autorität, nicht das, was mir gerade einfällt, sondern ich gebe Gottes Wort weiter. Wenn dich die Worte dieser Predigt trösten, dann ist es niemand anders als Gott, der dich tröstet. Sei ihm dankbar. Wenn dich die Worte dieser Predigt treffen und ermahnen, dann ist es Gott, der dich ermahnt. Gehorche ihm. Das tut Gott durch sein Wort, aber meistens verkündigt er es durch Verkündiger. Damals war das Haggai. Gott ist bei uns durch sein Wort, durch das Wort, das Haggai hier gerade predigt. Aber das Wort ist noch nicht alles, wodurch Gott bei seinem Volk ist. In enger Verbindung mit dem Wort steht der Geist Gottes. Ich lese nochmal Vers 5. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Das ist mein zweiter Punkt. Gott ist bei uns mit seinem mutmachenden Geist. Vers 5 zeigt uns also, Gott ist nicht nur mit seinem Wort bei uns, sondern auch mit seinem Geist. Und das ist nicht verwunderlich. Denn in der Bibel ist es durchgehend so, dass Gottes Wort und Gottes Geist in ganz, ganz enger Verbindung zueinander stehen. Der Heilige Geist macht uns lebendig, wodurch? Durch das Wort. Und das Wort wäre tot, es wären tote Buchstaben, wenn nicht der Heilige Geist durch das Wort wirken würde. So wie auf einer Baustelle ein Handwerker ohne Werkzeug oder Werkzeug ohne Handwerker irgendwie nutzlos wären, so gehören Wort und Geist in der Bibel immer ganz eng zusammen. In Epheser Kapitel 6 beschreibt Paulus zum Beispiel die bekannte Waffenrüstung, wo er sagt, welche Waffen wir ergreifen sollen als Christen, die Angriffe des Teufels abzuwehren. Und bei dieser Beschreibung nennt er das Wort das Schwert des Heiligen Geistes. Ja, auch da sehen wir, Wort und Geist gehören ganz eng zusammen. Und so auch hier in Vers 5, beide Wort und Geist werden in der Mitte des Volkes bleiben. Nun gibt es Leute, die sagen, naja, so richtig war der Heilige Geist im Alten Testament ja noch gar nicht da. Aber hier in Vers 5 haben wir eins von vielen Beispielen, dass der Heilige Geist auch schon im Alten Bund unter seinem Volk wohnte. Ja, er war irgendwie verborgener. Die Leute wussten das noch nicht wirklich. Wenn im Alten Testament davon die Rede ist, dass der Heilige Geist bei Gottes Volk wohnt, dann ist es immer entweder so, dass das ganze Volk zusammengenommen wird, also der Heilige Geist wohnt im Volk insgesamt, oder der Heilige Geist ist auf einzelnen Menschen, aber das sind dann Leute, die ein bestimmtes Amt haben, eine bestimmte Aufgabe. Also zum Beispiel Propheten oder Könige oder Priester. Es ist also nicht so, dass wenn wir in den neuen Bund gehen an Pfingsten, dass jetzt der Heilige Geist zum allerersten Mal auf Gottes Kinder kommt. Da war er schon im alten Bund. Aber er ist jetzt bei uns in einer völlig neuen Qualität da. Ja, das Versprechen, was Gott hier dem Volk Israel im alten Bund durch Haggai gibt, in Vers 5, das gilt auch für uns. Nur es gilt für uns seit Pfingsten noch viel besser. Und das ist eine große Ermutigung, gerade für Zeiten, wo wir vielleicht manchmal entmutigt sind und pessimistisch in die Zukunft blicken. Gott wohnt in jedem einzelnen seiner Kinder durch seinen Heiligen Geist. Er ist bei uns. Interessant ist auch, was Gott hier nicht sagt. Er sagt auch nicht, die Umstände werden in den nächsten Jahren garantiert besser. Er sagt auch eben nicht, ihr schafft das schon. Er sagt, in allen Höhen und Tiefen eures Lebens, ja, die da sind, die kommen werden, bin ich bei euch. Und mein Wort, ich habe das in der Vergangenheit bewiesen, dass ich es ernst meine, mein Wort und mein Geist, die bleiben bei euch. Und beides zusammen wird euch durchtragen durch euer Leben. Und deswegen brauchen wir uns nicht zu fürchten. So endet Vers 5, fürchtet euch nicht. Im Neuen Testament ist es so ausgedrückt, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Was auch immer passiert, du brauchst keine Angst zu haben, denn Gott ist bei dir durch sein Wort und durch seinen Geist. Und was Haggai hier vor 2500 Jahren versprochen hat, das wiederholt Jesus dann kurz vor seinem Tod im Gespräch mit seinen Jüngern. In Johannes Kapitel 14 sagt er, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Gott ist bei uns durch sein verlässliches Wort und seinen mutmachenden Geist. Das ist sehr beruhigend. Das Problem ist nur, das ist auch sehr vorläufig. Ja, und auch wenn wir wissen, Gott ist jetzt gerade in diesem Moment mitten unter uns, ehrlich gesagt, so oft fühlen wir uns doch so wenig so, oder? Wir erleben wenig davon. Es ist immer irgendwie vorläufig. Aber Haggai zeigt uns hier auch eine Zeit, wo es nicht mehr vorläufig sein wird. Es wird tatsächlich eine Zeit geben, wo alles gut wird. Aber wie schon gesagt, nicht nur das Neue Testament spricht von dieser Zeit, die einmal kommen wird, sondern, und das ist das Schöne, wir lesen auch schon hier im Alten Testament davon. Es ist eine Zeit, wenn Gott wirklich endgültige Gemeinschaft mit uns hat und alles neu und wunderbar und herrlich ist in seinem neuen und herrlichen Haus. Mein dritter Punkt, Gott ist bei uns in seinem herrlichen Haus. Wir lesen davon in den Versen 6 bis 9. Dort heißt es, denn so spricht der Herr der Heerscharen, noch einmal eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land, und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern, und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Ja, erinnern wir uns nochmal an die Situation. Da waren einige von den Älteren, die waren mittlerweile schon ziemlich alt und die kannten noch den herrlichen Tempel. Und jetzt sahen sie die armseligen Versuche, einen neuen zu bauen und waren enttäuscht. Und vereinfacht gesagt verspricht Gott ihnen hier in diesen Versen 6 bis 9 für die Zukunft einen Tempel, der nicht nur schöner ist als den, den sie jetzt gerade bauen, da hätten auch alle gesagt, keine Kunst. Sondern er verspricht ihnen einen Tempel, der noch viel schöner ist als der alte, den sie noch kannten. Um euch zu verdeutlichen, wie das funktioniert, möchte ich euch ein Beispiel geben. Und zwar stellt euch mal vor, da ist ein kleiner Junge, sagen wir mal, der ist 3 Jahre alt und seine Eltern schenken ihm zum Geburtstag ein wunderschönes, nagelneues Bobbycar. Dummerweise behandelt er das Ding so schlecht, dass es schon bald kaputt ist. Ja, er fährt immer damit gegen die Wand und irgendwann fallen die Räder ab und er kann nicht weiterfahren. Der Junge ist dann sehr traurig und sein Vater, weil er ihn lieb hat, kauft ihm ein neues Bobbycar. Aber er kauft dieses Bobbycar gebraucht und das neue Bobbycar ist lange nicht so schön wie das erste. Der Junge kannte ja sein wunderschönes erstes Bobbycar, also ist er ziemlich enttäuscht, als er sein zweites, neues, gebraucht gekauftes sieht. Und als er so enttäuscht da sitzt, verspricht der Vater ihm, hey, wenn du groß bist, dann schenke ich dir ein Bobbycar, das ist so viel schöner als das hier. Und weißt du was, das ist auch noch viel schöner als das Bobbycar, was du vorher hattest. Und so ähnlich ist es, was hier passiert für das Volk Israel. Die Vergangenheit sah strahlender aus als die Gegenwart. Und Gott sagt, es wird eine Zukunft kommen, die wird viel besser als die schönste Vergangenheit je war. Und wenn man die Verse so liest, dann denkst du dir vielleicht, okay, das liegt alles noch in der Zukunft, alles noch vor uns, wenn Jesus einmal wiederkommt. Und das stimmt. Aber ich glaube, dass es nicht alles ist, sondern das, was wir im Neuen Testament lernen, ist, dass Gott dieses Versprechen hier, was er hier gibt, in den Versen 6 bis 9, in 3 Etappen erfüllt hat. Und es sind überraschende Erfüllungen. Denn die erste Etappe dieser Erfüllung ist kein Gebäude, sondern eine Person. Gott schenkt erstmal kein neues Gebäude, sondern in Johannes 2 zum Beispiel erfahren wir, dass Jesus selbst der neue Tempel ist. Jesus sagt dort, reiß diesen Tempel ab, er deutet auf den steinernen Tempel, und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Johannes fügt hinzu, damit wir es auch ja nicht missverstehen, Jesus redet von sich selbst. Warum ist Jesus der neue Tempel? In und durch Jesus können Menschen jetzt Gemeinschaft mit Gott haben. Wofür im alten Bund der Tempel da war, ist jetzt Jesus da. In Jesus wohnt Gott jetzt bei uns. Viel besser als damals im steinernen Tempel. In dem Moment, wo Jesus am Kreuz starb, lesen wir in Matthäus 27, Vers 51, und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Hier in Vers 6 kündigt Gott an, ich werde die Erde erschüttern. Matthäus 27, und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Die erste Etappe, wie Gott es erfüllt, ist Jesus. Die zweite Etappe ist auch kein Gebäude, sondern eine Gruppe von Menschen. Wir als Gemeinde sind der Tempel. In 1. Korinther 3, Vers 16 stellt Paulus den Korinthern die rhetorische Frage, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Ja, das hat natürlich mit den Ereignissen an Pfingsten zu tun. Jesus war in den Himmel aufgefahren und dann kam der Heilige Geist auf die Gläubigen, auf die Gemeinde. Wie wir gesehen haben, Gott wohnt durch seinen Heiligen Geist mitten unter uns. Und deswegen sind wir als Gemeinde der Tempel. Übrigens gab es auch an Pfingsten wieder diese Erschütterungen, die Gott hier in Vers 6 von Haggai 2 ankündigt. Apostelgeschichte 2, Vers 2. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind. Erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Ja, das Neue an Pfingsten ist nicht, dass Gott jetzt in seinem Volk wohnt. Das hat er auch schon früher getan, im alten Bund, zur Zeit von Haggai. Aber jetzt gehört nicht nur Israeliten dazu, sondern Menschen aus allen Völkern. Und genau das verspricht Gott ja hier durch Haggai, Vers 7. Und ich werde die Heidenvölker erschüttern. Und das Ersehnte der Heidenvölker wird kommen. Das bedeutet, das, wonach sich Menschen, die von Gott noch nie etwas gehört haben, tief in ihrem Herzen sehnen, das würde kommen. Sie hatten bisher keine Quelle gefunden, um ihren Durst zu stillen, um ihren Hunger zu stillen. Und jetzt würde der kommen, der das alles ändert. Und auch die Heiden können zu Gottes Volk dazugehören. Die Gemeinde des neuen Bundes ist eine Gemeinschaft nicht nur aus Juden, sondern auch aus Heiden. Und das verspricht Gott schon hier. Durch Haggai. Aber wir haben also 2 Etappen der Erfüllung gesehen. Gott erfüllt seine Verheißung eines neuen Tempels durch Jesus und durch die Gemeinde. Und es gibt eine 3. Erfüllung und die erwarten wir genauso heute noch wie damals die Menschen zur Zeit von Haggai. Denn eines Tages wird Gott tatsächlich diese ganze Welt, das ganze Universum erschüttern, um einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen. Es wird ein Ort sein, wo das Neue Testament sagt, dort wird es gar keinen Tempel mehr geben. Auch im Himmel wird es kein steinernes Tempelgebäude geben, denn Gott, lesen wir am Ende der Offenbarung, wird selbst der Tempel sein. Beziehungsweise alles dort wird Tempel sein, weil Gott dort ist. Dort wird alles mit Herrlichkeit erfüllt sein, wie wir hier in den Versen 7 und 9 von Haggai 2 lesen. Dort wird alles strahlen wie von Silber und Gold, wie in Vers 8. Dort wird wirklich, endlich, wirklicher Frieden herrschen, Vers 9. All das, was wir hier in den Versen 6 bis 9 ziemlich gedrängt lesen, in 4 Versen, das erfüllt Gott in 3 Etappen, das sehen wir im Neuen Testament. Durch Jesus, durch die Gemeinde und durch den neuen Himmel und die neue Erde. Gehen wir zurück nochmal zu unserem Beispiel, um uns das so ein Stück vorzustellen. Ja, da steht der Junge jetzt da, sein altes Bobbycar, was damals nagelneu gewesen ist, ist kaputt. Jetzt steht er da mit seinem gebrauchten, nicht ganz so schönen Bobbycar und ist ziemlich enttäuscht. Aber er hört jetzt die Worte des Vaters, wie der Vater ihm verspricht, ich werde dir wenn du groß bist, ein neues, herrliches, wunderschönes Bobbycar schenken. Und der Vater hält dann sein Versprechen, gleich dreifach. Am 16. Geburtstag bekommt der Sohn einen Motorroller, am 18. Geburtstag ein Motorrad und am 20. Geburtstag ein wunderschönes Auto. Meint ihr, der Junge hätte sich mit 20 dann noch einmal zurückgesehnt nach seinem ersten Bobbycar? Oder hätte gesagt, Papa, du hast doch gesagt, du schenkst mir mal ein Bobbycar und jetzt kriege ich so ein Auto? Was soll ich denn damit? Natürlich nicht. Als der Sohn 3 war, hat der Vater nicht gelogen, als er dem Sohn ein Bobbycar versprochen hat. Sondern er hat dem Sohn etwas versprochen, was sich der Sohn damals vorstellen konnte. Damals hätte er vermutlich bei dem Versprechen eines Autos gesagt, Papa, ich will viel lieber ein Bobbycar. Ähnlich ist es hier beim Volk Israel. Gott verheißt einen neuen Tempel und man könnte denken, er verheißt ein neues Gebäude aus Steinen. Aber im Neuen Testament sehen wir, er meint etwas viel Besseres. Er meint Jesus, den lebendigen Eckstein, die Gemeinde aus lebendigen Steinen aus der ganzen Welt und drittens den Himmel, der viel schöner ist als die schönsten Edelsteine, die man in dieser Schöpfung kennt. Aber was Gott tut ist, er packt dieses Versprechen in eine Sprache, die die Menschen damals verstehen konnten, als sie enttäuscht und entmutigt vor diesem Rohbau des neuen Tempels standen. Wie geht's dir? Bist du manchmal frustriert, weil du so viel in deinem Leben tust, vielleicht gerade in der Gemeinde und so wenig dabei rauskommt? Bist du vielleicht manchmal frustriert, weil dein persönliches geistliches Wachstum so langsam vorangeht und mit so vielen Rückschlägen verbunden ist? Bist du frustriert, weil es Sünden in deinem Leben gibt, wo du dachtest, die habe ich im Griff, die habe ich überwunden, aber sie kommen trotzdem irgendwie immer wieder zurück? Bist du frustriert, weil es oft so schwierig ist, mit anderen Christen klarzukommen? Oder frustriert, weil es so wenig Christen gibt und die Gesellschaft, in der du lebst, so wenig vom Glauben wissen möchte? Bist du frustriert, weil da so wenig Herrlichkeit ist, die wir sehen können, und so viel Vorläufigkeit und so viel Baustelle? Gott verspricht seinem Volk, Gott verspricht dir in den Versen 6 bis 9, dass eines Tages alles gut wird, wenn du bei ihm in seinem herrlichen Haus angekommen bist. Und für die häufig schwierige Zeit bis dahin macht dir klar, dass er auch jetzt schon bei dir ist. Noch einmal Vers 4. Aber nun seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Gott ist jetzt schon bei dir, durch sein Wort und durch seinen Geist. Und deswegen darfst du stark sein, selbst wenn du dich entmutigt und schwach fühlst. Deswegen brauchst du dich nicht zu fürchten, selbst wenn die Umstände furchteinflößend sind. Und deswegen kannst du treu weiterarbeiten in Gottes Reich, selbst dann, wenn nur wenig Frucht zu sehen ist. Amen.